herzlich willkommen hier live vom Jonas Sammel zu einer weiteren Folge von Inside Jonas. Bei mir sind Andreas Nauertz, Chief Product Officer bei Jonas, und Frank Halicek, CEO von Nextcloud. Und ihr beide habt zusammen heute den neuen Jonas Nextcloud Workspace vorgestellt. Frank, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist Nextcloud?
Ja, die offizielle Definition ist, es ist eine Content Collaboration Plattform, wie es jetzt heutzutage nennt, also eine Kollaborationssoftware, mit der man über das Internet zusammenarbeiten kann, kommunizieren kann, also Dateiaustausch, Chat, Videoconferencing, Mail, Kalender, Kontakte, Office, solche Dinge.
Und Andreas, was unterscheidet jetzt den Jonas Nextcloud Workspace von dem normalen Nextcloud, das es ja auch schon lange bei Jonas zu kaufen gibt?
Ich glaube, die Funktionserweiterung und das neue Level, auf das wir es jetzt einfach gehoben haben, ne, wo wir jetzt wirklich eher ein Shift auch sehen von dem, wo, glaube ich, die Kollegen ursprünglich herkommen, Fokus Kollaboration jetzt auch wirklich mit, und damit werden wir eigentlich eine super Alternative, und die passt ja auch in die Zeit, nämlich Souveränität infolge der Geopolitik ist ja ein Riesenthema. Damit werden wir eine gute Alternative natürlich auch zu sowas wie Microsoft Office und so weiter und so fort, weil wir jetzt natürlich auch Funktionen drin haben, die einem Word, einem Excel und so weiter näher kommen. Das heißt, wir bauen eigentlich, so nehme ich das wahr, aber Frank, korrigiere mich gerne, wir bauen eigentlich sukzessive die Palette dessen, was man braucht in der Zusammenarbeit in diesem Kontext aus, ja, und bringen das natürlich auch ganz stark auf unsere Plattform, integrieren das mit unserem Ökosystem, machen es damit auch wieder dem Souveränitätsgedanken folgend auf eine sichere Art und Weise auf unserer Infrastruktur verfügbar, ja, und ich glaube, das ist der Anfang, und auf dem Weg müssen wir uns genau weiterentwickeln. Passt das für dich, Frank?
Ja, genau. Also vielleicht wissen auch nicht alle genau die Problematik, von der wir jetzt hier sprechen, weil natürlich sagen alle Anbieter, dass sie irgendwie sicher sind. Aber es gibt einige Dinge, die jetzt hier fundamental einfach anders und besser sind, weil im Prinzip gehen wir in den Wettbewerb zu anderen Software-as-a-Service-Angeboten, die alle typischerweise aus den USA kommen. Und da hat man eben die Problematik, dass aufgrund des Patriot Acts und des Cloud Acts letztendlich dann ja amerikanische Behörden Vollzugriff auf die Daten haben. Oft wird dann behauptet, naja, dass wenn das Rechenzentrum in Deutschland und Europa steht, dann ist es kein Problem. Das stimmt aber nicht, weil die Rechtsprechung in den USA eben so ist, dass man die Daten letztendlich rausgeben muss, wenn man ein amerikanisches Unternehmen ist. In dem Fall jetzt hier mit Jonas ist natürlich ein deutsches, europäisches Unternehmen. Nextcloud ist ein europäisches Unternehmen, sodass wir hier eigentlich die Daten vollständig schützen können. Und das ist einer der ganz großen Vorteile.
Und ich finde das einen wichtigen Punkt, den du gerade machst, ne? Also das einer meiner Kollegen sagt immer, nicht reinfallen auf Sovereign Washing, ja. Genau, der eine Punkt ist, völlig egal, wo es steht, und völlig egal, ob irgendwelche Firmen jetzt europäische oder deutsche GmbHs gründen, das wird nicht helfen, ja, sie können trotzdem reingucken. Das ist Teil 1 der Problematik, Teil 2 der Problematik. Und es gab ja kürzlich wieder so ein Announcement, wo ich echt schmunzeln musste. Ja, guck mal, wir nehmen jetzt die Technologie von OpenAI und bringen es auch deutsche Rechner, wo ich mir denke, ja, was ist denn das für eine Souveränität, wenn diese amerikanische Firma dann unter Exportkontrolle kommt, weil irgendein Präsident über dem Teich dann sagt, ist nicht mehr, dann sind wir ja trotzdem völlig abhängig, weil wir keine Updates kriegen und keine Weiterentwicklung mehr. Und hier haben wir wirklich den kompletten Stack entwickelt in Europa unter unserer Kontrolle. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte, ja. Insofern ist diese Kooperation, glaube ich, unheimlich wertvoll.
Digitale Souveränität ist ja ein Schlagwort, das man im Moment jeden Tag in irgendwelchen Berichten liest. Und wir sehen auch in Umfragen, dass durchaus auch kleinere Firmen da ein immer stärkeres Interesse haben, auf souveräne Lösungen zu setzen. Aber für wen ist denn jetzt der Jonas Nextcloud Workspace am besten geeignet?
Also im Nextcloud an sich als Software hat die besondere Eigenschaft, ist eigentlich ganz außergewöhnlich, dass es von sehr klein auf zu ganz groß funktioniert. Also in unserer Community, es ist ja Open Source, gibt es ganz viele Leute, die es auf dem Raspberry Pi irgendwie betreiben, daheim für ihre Freunde und Familie mit irgendwie 3 Usern. Funktioniert wunderbar. Es skaliert aber auch hoch wirklich zu 100.000 oder auch Millionen von Userinnen und Usern. Und da haben wir mit Jonas ja auch schon in vielen Jahren eine gute Partnerschaft, wo wir viele auch Großkunden gemeinsam haben. Ich glaube, dieser spezielle Service, also das könnt ihr jetzt besser beantworten als mich, das richtet sich eher so in dieses mittlere Segment, habe ich das, glaube ich, verstanden. Also nicht so, natürlich kann man es irgendwie als Familie auch buchen, aber wahrscheinlich geht es eher so um Small-Medium-Businesses, glaube ich.
Wie sieht's mit der öffentlichen Hand aus? Also es gab ja jetzt gerade die letzten Wochen wieder ganz unterschiedliche Meldungen. Also in der Schweiz hat man gerade gegen die Microsoft-Lösung sehr große Bedenken. Sowohl, glaube ich, in der Regierung, das Militär hat sich auch geäußert. Bayern wiederum will jetzt ganz groß alles auf die Office-Lösung aus den USA ausrollen. Das wäre doch eigentlich auch eine optimale Lösung, gerade für die öffentliche Hand.
Kann ich dir nicht mehr zustimmen. Also ich muss auch, bin ich jetzt mal ganz ehrlich und offen, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir gerade im Bereich der Öffentlichkeit bis hin zu unserem, ich nenne es mal Verteidigungssektor, überhaupt nur auf die Idee kommen, ja, amerikanische Lösungen einzusetzen, bin ich jetzt auch mal sehr direkt. Ja, als ich gehört habe, was so die Pläne der Bundeswehr sind und mit wem sie da jetzt entsprechend zusammenkommen wollen, hatte ich schon so meine, und da mag es Gründe geben, die ich nicht kenne, ja, aber da hatte ich schon so meine Bedenken und ich versuche mir dann immer vorzustellen, wie würde denn eine amerikanische entsprechende Institution reagieren, wenn sie jetzt keine amerikanische Lösung haben. Solche Dinge gehören doch wirklich in die Hände des entsprechenden Players. Also da habe ich schon wirklich massive Probleme und Bauchschmerzen mit. Ja, gerade dort, wo solche sensiblen Daten, auch personenspezifische Daten, ja, ausgetauscht werden, müssen wir doch sicherstellen, ich habe es ja früher mal im Vortrag auch gesagt, wir brauchen Kontrolle über Daten, Modelle und Infrastruktur, wir brauchen Transparenz und Nachvollziehbarkeit, das ist indiskutabel und vor allem, wenn wir es mal Richtung KI halt auch gucken, weißt du, wir haben so viele wertvolle Daten, unsere IP liegt ja in den Industriedaten, die liegt in den Werksdaten, das dürfen wir doch nicht aus der Hand geben, ja.
Da gibt es ganz viele Aspekte. Also das Sicherheitsthema haben wir gerade schon angesprochen, aber natürlich gibt es noch viele andere Argumente, beispielsweise das sogenannte Kill-Switch, dass letztendlich dann natürlich dann eine Regierung von Übersee auch einen Service einfach mal abschalten kann. Wenn man das irgendwie als Verhandlungsmasse braucht, um irgendwas anderes erreichen zu wollen, dann ist es natürlich eine Gefahr. Dann gibt es das Thema Preise. Wir haben ja, sind ja hier, jeden Tag gibt es andere Zölle, die erhoben werden und wieder gesenkt werden oder auch nicht. Ich glaube, das ist überhaupt nicht richtig klar. Man hat ja keine Planungssicherheit mehr mit Cloud-Angeboten aus den USA, wie das Ganze sich letztendlich preislich verhält. Natürlich haben wir dann auch so eine Monopolproblematik. Microsoft hat jetzt die Preise Anfang des Jahres einfach mal kurz um 40% erhöht. Ich kenne gar nicht viele Unternehmen, die einfach mal so kurz ihre Preise um 40% erhöhen können. Das geht natürlich nur aufgrund des Monopols. Oh. Und natürlich kann man weitermachen. Dann gibt es das Thema Wirtschaftsstandort. Wenn wir hier in Europa zukünftig auch noch spannende IT-Unternehmen haben wollen, dann müssen wir natürlich auch die Kompetenz und die Technologie natürlich auch hier haben. Sonst können wir natürlich, sind wir irgendwann nur noch Konsumenten, aber können gar nicht mehr wirklich mitspielen. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, warum digitale Souveränität wichtig ist.
Und an der Stelle war ich auch mal meine Hoffnung. Ich hoffe, wir haben aus der Vergangenheit auch gelernt. Ne? Also im Prinzip, das, was passiert ist im Cloud Computing mit all den Spielern jetzt über dem Teich oder in Asien, das darf sich einfach nicht wiederholen. Also wir haben jetzt nochmal eine neue Chance in diesem Bereich KI, vielleicht doch nochmal eine andere Rolle einzunehmen. Die müssen wir jetzt auch nutzen. Ja, da möchte ich nicht eine Wiederholung des Dramas erleben, dass wir wieder in Using AI versus Building AI enden, weil wir wirklich die Chance dadurch haben, dass wir so viele Daten haben, quer durch alle Branchen, Pharma, Automotive, ja, und ohne Daten keine KI. Wenn wir es schaffen, die richtig zu nutzen, dann können wir zum einen die operationale Effizienz in den Firmen auf ein anderes Level heben, ja, weil wir tolle Modelle haben. Wir können aber wahrscheinlich irgendwann sogar diese Daten, wenn wir sie geschickt einsetzen und enkapsulieren, dann können wir wahrscheinlich damit auch neue Monetarisierungsmodelle machen und diese Daten auch verkaufen, ja, und wirklich neue Geschäftsmodelle aufbauen. Ganz, ganz spannender Punkt.
Stichwort KI, wie viel künstliche Intelligenz steckt heute schon in Nextcloud drin?
Ja, ich finde das ein ganz spannender Punkt. Ich habe es gerade schon angesprochen. Also momentan denken ja alle, KI ist irgendwie so ein Chatbot, mit dem man irgendwie reden kann. Und das ist natürlich auch faszinierend, ChatGPT und so weiter. Aber ich glaube, richtig spannend wird es wirklich, wenn man die KI-Funktion ganz viel, viel tiefer in die Anwendung einbettet. Bei Nextcloud haben wir das natürlich an einigen Stellen versucht, dass man einfach irgendwie auf ein Dokument klicken kann und sagen, ich konvertiere das mal bitte in ein anderes Format, konvertiere ich mal in ein Meeting-Protokoll in eine PowerPoint-Präsentation oder ich mache aus einer einkommenden E-Mail eine Meeting-Einladung und so weiter. Dann natürlich zusammenfassen lassen von Dokumenten oder von E-Mail-Threads, vorschlagen lassen von Antworten auf E-Mails, zusammenfassen von Chat-Verläufen, transkribieren von Video-Calls. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen und da fallen uns letztendlich auch täglich neue Ideen ein, wo man KI noch weiter einbauen kann. Und ich, aus meiner Sicht sind das eigentlich die spannenden Dinge. Ich meine, Chatbot hat auch seine Daseinsberechtigung, aber wirklich die KI-Systeme in die Anwendung einzubauen, um dann die Produktivitätsgewinne mitnehmen zu können. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Und dann ist es aber wahrscheinlich wichtig, diese KI-Einbindung auch wirklich souverän zu machen, damit nicht meine Daten am Ende bei der NSA landen.
Ja, ich meine, da kommen wir wieder zum gleichen Thema. Egal, welches Programm das ist, ja, ob das Excel ist, ob das Word ist, ob das sonstige Lösungen sind, wenn da KI-Funktionalitäten eingebaut werden, die dann vielleicht von anderen amerikanischen Anbietern auch kommen, OpenAI und Co. und das Ganze dann zum Training ihrer Modelle benutzt wird oder auf sonstige Art und Weise inspiziert wird und abfließt, dann haben wir wieder genau das Gleiche. Ja, absolut, genau wie du sagst, dann haben wir ein Problem. Ja, es darf nicht passieren. Wir brauchen, wie ich sagte, wir brauchen Kontrolle über Daten, Modelle und unsere Infrastruktur.
Nochmal einen Blick zurück. Wir haben ja den Nextcloud Workspace im Juni angekündigt. Hat also durchaus Zeit gedauert. Wie kann ich mir so eine gemeinsame Entwicklung von so einem Produkt vorstellen und wie gut harmonieren so unterschiedliche Firmen wie Nextcloud und Jonas bei so einem Projekt?
Also was ich besonders finde, ist tatsächlich die enge technische Zusammenarbeit. Und das hat natürlich jetzt auch nicht nur dieses Jahr angefangen, sondern wir arbeiten ja, wie ich schon sagte, seit vielen Jahren in vielen Projekten zusammen. Deswegen kennen sich dann die Ionos-Technik und die Nextcloud-Technik, die kennen sich sowieso schon persönlich auch. Man ist ja auch nicht räumlich nicht so weit voneinander entfernt, in der Karlsruhe bzw. Berlin oder Stuttgart. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auf dem, sag ich mal, kurzen Dienstweg einfach sich gegenseitig irgendwie anpingen kann, hey, das und das funktioniert nicht, weiß nicht, wie macht man denn sowas? Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und eigentlich haben wir jetzt dann in kürzester Zeit eben auch diesen tollen Service dann an den Start gebracht. Und das ist ja auch nicht nur einfach ein Nextcloud, das ist, kann man natürlich einfach aufsetzen, das können andere auch, sondern wir haben ja wirklich hier richtig tiefe, tolle Integrationen gebaut. Die KI-Integration haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Die gibt es meines Wissens so in der Form überhaupt nirgendwo anders. Aber natürlich auch im Bereich Skalierbarkeit. Also Videocalls beispielsweise, das Nextcloud Talk Videocalling-System ist eben so aufgesetzt, dass es wirklich auch mit hunderten Personen in einem Videocall funktioniert. Das skaliert halt wirklich wunderbar nach oben. Und da kommt einfach die Kompetenz von Ionos und Nextcloud wunderbar zusammen.
Jetzt wollt ihr natürlich erstmal das Produkt in den Markt bringen. Wir haben es ja gestern Abend erst auf der Website veröffentlicht. Aber könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen Ausblick geben, wie soll es mit dem Produkt mit Nextcloud Workspace weitergehen?
Also der Plan ist, dass wir zukünftig auch ganz eng zusammenarbeiten. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, dass wir idealerweise wirklich immer, wenn ein neues Nextcloud Release kommt, dann auch sehr, sehr zeitnah oder sofort das Ganze auf der Ionos-Plattform auch verfügbar ist, dass wir da wirklich sehr eng zusammenarbeiten, auch im Testing, dann vor dem eigentlichen Release. Und ja, bei Nextcloud reden wir nicht so viel über zukünftige Features. Wir reden da erst drüber, wenn sie dann auch fertig sind. Aber wir haben sehr, sehr ehrgeizige Pläne, auch speziell für nächstes Jahr. Und ich glaube, der jetzige Service ist auch wirklich nur als Startpunkt zu sehen. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele tolle Dinge, die dann die nächsten Monate auf die Plattform kommen.
Und von Jonas hat Andreas, ich weiß, wir haben ja beispielsweise eine Reihe von spannenden News in Sachen KI auch in der Pipeline. Wenn der Podcast rauskommt, sind die wahrscheinlich auch schon öffentlich. Aber da wird es vermutlich auch noch einiges in Sachen Nextcloud geben.
Ich würde das weiterfassen. Also so wie ich es in der Keynote auch gesagt habe, ich habe ja auch gesagt, wir müssen zum einen natürlich jetzt unsere etablierten Produkte genauer angucken und die mit KI-Fähigkeiten erweitern. Ja? Das sind zum Beispiel unsere Core-Products. Also wenn ich den Sidebuilder, den ich vorhin auch als Beispiel hatte, mal nennen, dann ist für uns auch völlig klar, dass da die Richtung jetzt so sein muss, dass der nicht mehr nur Track and Drop kann und die alle Welt, sondern dass ich auch da durch Einfügen von KI-Fähigkeiten in der Lage bin, in rein natürlicher Sprachbeschreibung entsprechend dahin zu kommen, wo ich will, ne, und die Website so gestalten kann. Das wird wahrscheinlich irgendwann so weit gehen und dann, da sind wir auch nicht mehr so weit weg. Da arbeiten wir natürlich auch schon dran, dass ich rein durch Sprachbeschreibungen und dann auch iterativ mehr Webseiten erzeugen kann. Und das machen wir natürlich mit jedem Produkt, ja, das Teil unseres Portfolios ist, aber wir erweitern natürlich auch unser Portfolio durch ganz neue Dinge. Der Frank hat es auch gerade schon genannt, den Agent Swarm, ne? Wo wir wirklich eine digital Workforce jetzt bauen mit quasi digitalen Mitarbeitern, die dann ein bisschen antrainiert werden und dann bestimmte Aufgaben übernehmen. Also so der typische Hotelrezeptionist, ne? Den du dann quasi vom Buchregal dir buchen könntest, nur ganz wenig anlernen musst und dir ein paar PDFs hochlädst oder die Website vielleicht angibst, die da hast, wo er dann schon quasi die wesentlichen Emotionen rausziehen kann und dann entsprechend massiv im Support des Hotels unterstützen kann, weil 24/7 verfügbar, niemals krank, niemals schlechte Laune, kann alle Sprachen dieser Welt und auf allen Kanälen gleichzeitig. Also insofern ganz massiv, ohne das jetzt direkt auf Nextcloud zu beziehen, sondern einfach mal für uns ist das ein ganz, ganz grundsätzliches Thema, dass wir alles entsprechend neu denken und erweitern und wo macht es Sinn, diese Fähigkeit einzubauen.
Zum Schluss vielleicht nochmal eine etwas allgemeinere Frage. Also für uns stand das Thema digitale Souveränität natürlich schon seit vielen Jahren ganz oben auf der Liste. Ich war jetzt in diesem Jahr auf vielen Messen und Konferenzen, auf der Hannover Messe. Im April hat man schon überall Souveränität gelesen, jetzt auf der Smart Country Convention in Berlin, die sich an den Public Sector richtet, da gab es eigentlich kein anderes Thema mehr. Wie optimistisch seid ihr, dass sich jetzt tatsächlich in den kommenden Jahren in Europa und in Deutschland in der Richtung was bewegt?
Also ich bin wirklich optimistisch, muss ich sagen. Wir haben natürlich noch einen langen Weg vor uns, aber mit allen Personen, die ich spreche, sowohl in der Politik in Deutschland, aber auch europaweit, wir sind ja in vielen Ländern ja aktiv, da alle haben das Problem verstanden, alle. Und alle wissen, dass man jetzt was tun muss. Teilweise gibt es noch unterschiedliche Ansichten, in welche Richtung man laufen muss. Das ist ja auch okay. Ich weiß auch nicht, da auch nicht den Stein der Weisen. Aber das wird wirklich was passieren. Da wird wirklich, ich glaube auch, dass dieser Trend, der wird auch nicht weggehen, sage ich mal. Ne? Also viele denken, naja, wenn dann Trump nicht mehr irgendwie Präsident ist, dann wird wieder alles gut und so. Und das ist ja nur so ein Hype, das geht wieder weg. Ich glaube, das geht nicht wieder weg. Das heißt, das Verständnis, dass man sich um die IT kümmern muss. Das ist nicht irgendwie nur so was wie Strom aus der Steckdose kommt und das ist irgendwie so Commodity und egal. Ich glaube, da gehen wir nicht mehr zurück. Es ist klar, IT ist strategisch, IT ist wichtig für die Weltpolitik, ist für das Unternehmen wichtig und ich muss einfach wissen, welche Abhängigkeiten habe ich, wie sieht die Roadmap aus, wer hat Zugriff auf die Daten und so weiter. Das heißt, das wird bleiben und da bin ich optimistisch, dass das zu Veränderungen führen wird.
Wir sehen ja auch eine ganze Menge Aktivitäten, die jetzt gerade laufen. Ja, jetzt war, glaube ich, letzte Woche die Hightech-Agenda, wo wirklich auch mit politischer Vertretung auf höchster Ebene, ich glaube, Dorothea Bär war da, ich glaube, Carsten Wildberger war da, entsprechende Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Forschung, wo sie ja dann auch entsprechende Fokusthemengebiete quasi definiert haben, ja, in die wirklich Förderung fließen soll. Da passiert schon viel. Man sieht auch, dass die universitäre Landschaft sich ändert und auch dort viel mehr erfolgreiche Deep Tech Startups jetzt rauskommen, Unternehmertum, ne, als ein Beispiel. Also ich habe da auch eher eine. Weißt du, es ist ja immer so, wenn alles gut läuft, passiert natürlich nichts. Warum soll ich denn was ändern? Aber die Leute merken schon zusehends, dass es nicht alles gut läuft. Es entsteht ein gewisser Schmerz und der Mensch lernt durch eins besonders gut, nämlich durch Schmerz. Und wenn der es hoch genug wird, dann werden wir in Bewegung kommen. Und das muss man auch mal sehen. Wir haben unheimlich starke Forschung in Deutschland und Europa. Wir haben wirklich schlaue Köpfe. Woran es dann halt manchmal scheitert, ist die Execution. Und die scheitern vielleicht auch an Finanzierungsaspekten, bürokratischen Hürden und so weiter und so fort. Aber nicht, weil wir es nicht drauf haben, sondern weil wir es nicht immer auf die Straße bringen. Und vielleicht jetzt mit den richtigen Maßnahmen der Entschlackung des Systems wird das auch besser.
Vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt. Es gibt ja oft so dieses Narrativ, dass wir in einer Aufholjagd sind, dass wir irgendwie hinterherhinken hinter den USA und irgendwie verzweifelt versuchen, irgendwie aufzuschließen. Ich möchte es eigentlich auch etwas formulieren. Es gibt auch Bereiche, wo wir wirklich führend sind, wo wir tatsächlich auch Innovation zur Verfügung stellen können. Vielleicht in den KI-Bereich nochmal zu gehen. Ein Chatbot wie ChatGPT, der hat ja sozusagen Zugriff auf das Internet und den kann man befragen nach irgendwelchen Daten, die im Internet sind. Aber der hat jetzt ja erstmal keinen Zugriff auf meine persönlichen Daten. Der kennt meine E-Mails nicht, der kennt die internen Dokumente im Unternehmen nicht, der kennt meinen Kalender nicht, der kennt meine Projektmanagement-To-Dos nicht. Das hat von daher nur begrenzten Zweck. Natürlich könnte man jetzt sagen, naja, ich frage jetzt mal ChatGPT, wann irgendwie die und dieses Angebot kam von diesem dem Kunden nächste Woche. Dann sagt er, ja, lade erstmal deine kompletten E-Mails hoch, dann kann ich die Frage schon gerne beantworten. Da würde natürlich kein Mensch auf die Idee kommen, das zu tun. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Das wird ja jedem klar sein, dass es ein Datenschutzproblem ist. Aber bei lokalen Systemen, wie wir es hier beim IONOS Nextcloud Workspace haben, wo die Daten in den entsprechenden Containern bei IONOS liegen und dieses KI-System im Container nebendran, da kann man natürlich auf die Daten komplett live zugreifen und damit arbeiten. Und das ist ein Vorteil, was wirklich für Unternehmen richtig Produktivitätsgewinne bringt. Und das kann irgendein Co-Pilot oder sowas halt nicht. Außer man ist da wirklich so verrückt und lädt das komplette Unternehmen in die USA hoch.
Vielen Dank für die interessanten Einsichten, optimistische Worte zum Schluss und bleiben wir gespannt, wie es in den nächsten Monaten und in den kommenden Jahren weitergeht. Vielen Dank von Kalitech und Andreas Nauertz.
sehr, sehr gerne.
Danke.